Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Mittwoch, der 15. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch wie jeden Werktag um 7.07 Uhr den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde. Schönen guten Morgen, Malte. Du guckst so fragend. Was ist denn?
Ja, ich frag mich, was seit Wochen mit Mesut Özil los ist, warum er bei Arsenal nicht mehr zum Zug kommt und warum er auch Ziel der Dauerkritik von Premier League-Experten ist. Aber diese Frage, die lassen wir uns gleich mal von einem Arsenal-Kenner beantworten.
Außerdem blicken wir nach Spanien zum Restart der MotoGP und lassen uns von unserem Motorradexperten den modifizierten Saisonkalender erläutern.
Und wir gucken zur European Tour der Golfer, lassen uns von Mo Lampert und Nico von Dellingshausen den Platz in Adamstal vorstellen. Dazu gibt's ein Geburtstagskind, das keine Zeit zum Bluten hat, eine Boxlegende, die keinem Infight aus dem Weg geht und ein Millionenmissverständnis.
Und all diese Themen behandeln wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, natürlich nach FC Bayern-Manier. Solidarisch, solide, seriös. Diese drei S hat Karl Rummenigge für die Nach-Corona-Zeit seinem Bayern auf die Fahne geschrieben. Apropos, bleiben wir ganz kurz noch beim Fußball. An dieser Stelle würde ich, bevor wir mit unseren Themen so richtig loslegen, noch Thorsten Frings zur neuen Aufgabe beim SV Meppen gratulieren. Frings hat dort einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, mit einer Option auch weitermachen zu können, wenn beide das wollen. Er sagte, es sei ein Traditionsverein mit viel Potenzial, dritte Liga, da ist eine Menge passiert. Recht hat er. Und Meppen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe schon mit ihnen für sie gearbeitet, das ist ein toller, das ist ein liebenswerter Club. Malte, für dich die richtige Entscheidung, sowas zu machen?
Das passt vielleicht ganz gut zusammen. Ruhiger Verein, ruhiger Typ, Thorsten Frings. Meppen war ja früher immer so, weiß nicht, der Angstgegner eines jeden Bundesligisten, das Drohszenario. Wenn du absteigst, musst du nach Meppen.
Ja, ja, und die Niedersachsen sagen ja alle auch, wenn es ganz weit weg geht, dann geht's nach Meppen. Ja, das ist, weil es ja jetzt dann fast schon Richtung Holland, was an der holländischen Grenze ist. Also, aber die sind wirklich, ich mag die gerne.
Ich war früher öfter mal da, ich hatte Verwandtschaft da.
Ah, super. Also ich finde, ich mag das gerne. Und wenn dann jetzt so eine, ich sage jetzt mal, Lichtgestalt dorthin kommt, die diesem Verein noch, der diesem Verein noch so ein kleines bisschen, ja, noch so ein bisschen einen mitgibt, noch so ein bisschen Glanz da reinbringt. Ich meine, die haben eine super Drittliga-Saison ja jetzt auch gespielt, für ihre Verhältnisse, muss man immer sagen. Finde ich super.
Da also, kann was
ich
gehen.
Ich freue mich wirklich für den, ja, ich freue mich für den SV Meppen.
Schlafender Riese vielleicht.
Ja, wir werden das beobachten. Ja? Erstmal viel Glück für diese neue Aufgabe.
Frings darf in Meppen steppen. Schöner Reim auf jeden Fall. Und vielleicht darf ja auch Sebastian Vettel sich bald über einen tollen neuen Arbeitgeber freuen. Dazu auch gleich später mehr hier bei uns in unserer Sendung.
Top-Thema.
Was ist los bei Mesut Özil? Vor Corona stand er noch regelmäßig in der Startelf beim FC Arsenal. Jetzt ist er aber nur noch Tribünenhocker. Ja, es zwickt ihn im Rücken, heißt es, aber das kann doch noch nicht alles sein. Das kann doch nicht der einzige Grund sein, warum er nicht mehr zum Zug kommt. Wir haben mal bei Chris McCarthy von 90plus.de nachgefragt und uns die Situation von Özil bei Arsenal mal etwas genauer erklären lassen. Chris, was ist los bei Özil?
Ja, vor der Coronavirus-Pause schien Mikel Arteta Mesut Özils Karriere tatsächlich ein Stück weit revitalisieren zu können. Seitdem ist er außen vor. Während der Pause gab es Gerüchte, dass Mesut Özil es ein Stück weit hat schleifen lassen. Er wurde ja erstmals Vater. Aber mittlerweile können wir das meiner Meinung nach auch ad acta legen, denn die körperlichen Defizite, die dürfte man mittlerweile auch aufgeholt haben. Und ja, es sickert so ein bisschen durch, woran es liegt. Angesprochen auf die Situation sagte Arteta nun mehrfach, dass er eine gewisse Kultur im Verein aufbauen möchte, in der Mannschaft festlegen möchte. Er will, dass jeder Spieler dasselbe leistet, dass jeder Spieler Gas gibt, für die anderen kämpft und dass man zusammen im gleichen Boot sitzt. Und er sagte auch, dass jeder willkommen ist, ein Teil dieses Boots zu werden, einzusteigen. und die Tür offen ist. Aber Mesut Özil scheint diese Chance nicht nutzen zu wollen, zu können, wie man es möchte. Er scheint nicht genügend Engagement diesbezüglich zu zeigen. Und das hat Arteta schon bewiesen, seitdem er da ist, dass er diese Linie konsequent fährt, dass er eine gewisse Philosophie hat. Und wenn Özil sich in diesen Bereichen nicht steigert und im Training zeigt, was Arteta, Zitat, tagtäglich von den Spielern verlangt, dann wird er nicht mehr in die Mannschaft kommen.
Jetzt wird Özil natürlich auch regelmäßig von Analysten ziemlich hart angegangen. Paul Merson zum Beispiel, der sich ja schon seit Jahren gefühlt irgendwo auf Özil eingeschossen hat, der hat jetzt wieder nachgelegt und bei den Kollegen von Sky UK gesagt, wenn Mesut Özil den Ball nicht an den Füßen hat, ist er einer der schlechtesten Spieler der Welt. Nennt mir einen schlechteren. Wie objektiv sind denn diese Analysen?
Ja, dass Mesut Özils Stärken am Ball sind, das ist kein Geheimnis. Das wird sich mit 31 Jahren auch nicht mehr ändern. Trotzdem sind diese Aussagen natürlich auch ein bisschen überspitzt formuliert und wahrscheinlich auch aus einem guten Grund. Auf der einen Seite gehört Özil ironischerweise zu den laufstärksten Spielern seiner Mannschaft, in den letzten Jahren zumindest. Das ist Fakt. Gleichzeitig ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ihm so die gewisse Bereitschaft und das Engagement fehlt, die Extrameile im übertragenen Sinne zu gehen, sprich Kampf, Defensivarbeit und ja die Ärmel hochzukrempeln. Das hört sich alles klischeehaft an, aber es ist jetzt natürlich auch kein Zufall, dass nun der zweite Trainer in Folge diese gewissen Defizite bei Özil ausmacht. Und wenn dann solche Aussagen gefällt werden, dann spielt da für mich eine ganz große Portion Frust mit, denn man weiß, zu was Özil in der Lage ist, man weiß, was für ein genialer Fußballer er sein kann und dementsprechend ist man einfach nur frustriert, dass er nicht diese letzten Prozent noch gibt, damit er es uns zeigen kann. Und das wird man wahrscheinlich jetzt mit 31 Jahren bei ihm auch einfach nicht mehr ändern können.
Das klingt jetzt nicht so, als wenn du ihm noch eine große Zukunft bei Arsenal einräumst.
Ja und nein. Er hat eine Zukunft bei Arsenal, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Und die Gunners würden ihn als Topverdiener natürlich gerne abgeben. Aber gleichzeitig können sie nicht zwingen. Und Özil hat es in einem Interview sehr, sehr deutlich gemacht, dass er diesen Vertrag erfüllen möchte und auch wird. Und dahingehend wird er zumindest dieses Jahr noch bei Arsenal bleiben. Da gibt es meines Erachtens wenig dran zu rütteln. Die Frage ist nur, wo diese Zukunft sein wird, auf der Tribüne oder auf dem Platz. Und da kommen wir zur Ursprungsthematik zurück. Arteta ist sehr konsequent. Arteta hat eine klare Philosophie. Und wenn Özil nicht zumindest einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung seines Trainers geht, in Sachen Einstellung, in Sachen Einsatz, in Sachen dieser Kultur, dann wird diese Zukunft zumindest für dieses Jahr auf der Tribüne stattfinden und danach wird Özil ablösefrei gehen.
Sagt Chris McCarthy von 90plus.de, Stand jetzt zur Personalie Özil beim FC Arsenal.
Stand jetzt aktuell.
Ab heute wird getestet bei der MotoGP im spanischen Jerez, wo dann am Wochenende auch der Restart der Saison für Moto2 und Moto3 über die Bühne gehen wird. Die hatten in Katar in diesem Jahr ja bereits ein Rennen absolviert und für die MotoGP, da geht's richtig los in die Saison. Da ist der Saisonstart anberaumt und der Testtag dann am heutigen Mittwoch umso wichtiger, damit die Piloten nach rund 4,5 Monaten Pause endlich mal wieder Streckengefühl kriegen können, bevor es dann im Kalender des MotoGP-WM-Jahres richtig Schlag auf Schlag geht. Und dieser Rennkalender, Stand jetzt, den stellen euch Andreas Thies, der Moderator von Schräglage, dem MotoGP-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de und Gerald Dirnberg von motorsporttotal.com mal etwas näher vor. Und beim Blick auf diesen Kalender, da fällt auf, er ist verdammt europazentriert. Stand jetzt.
Der Kalender umfasst jetzt im Moment 13 Rennen, so wie es jetzt der aktuelle Stand ist. Spanien oder Jerez jetzt zweimal hintereinander, 19., 26., 7. Dann gibt's sogar mal eine Woche Pause. Dann ist Tschechien dran, dann Österreich zweimal hintereinander, 16. und 23., 8. Dann gibt's eine etwas längere Pause. Dann gibt es San Marino und Misano, also zweimal Misano. Dann gibt es Barcelona, dann Le Mans, dann Alcaniz zweimal und dann Valencia zweimal.
Sechsmal Spanien, sechs Rennen in Spanien. Ja. Das ist natürlich von der Temperatur her okay, ja, weil da hast du bis in den Herbst hinein warmes Wetter. Da kannst du nicht in Assen oder im Sachsenring fahren im Oktober. Du hast natürlich die kurzen Wege. Aus logistischer Sicht ist es da schon etwas einfacher, wenn man jetzt nur in Europa fährt. Natürlich auch mit Reisebestimmungen. Du weißt nicht, wie sich das entwickelt mit lokalen Lockdowns irgendwo und so. Und wenn du jetzt nur in Europa unterwegs bist, ist es noch einfacher zu managen, auch mit den ganzen Behörden. als wenn du irgendwo in Asien, Amerika oder sonst wo unterwegs bist.
Wir erleben quasi eine europäische Meisterschaft der MotoGP. In Europa kann gefahren werden jetzt. Anders sieht das aus in Südamerika und in Nordamerika. Die USA überbieten sich im Moment mit Rekorden an Corona-Infizierten. Auch Südamerika, vor allen Dingen Brasilien, ist dort im Moment betroffen. Sowohl der USA-Grand Prix als auch der Argentinien-Grand Prix, der eigentlich im November hätte stattfinden sollen, die werden dieses Jahr nicht stattfinden.
Austin, Texas wird nicht stattfinden, wurde abgesagt. Man muss auch dazu sagen, das nächste Rennen ist im April geplant. Und da hat der Streckenchef gesagt vor kurzem, wenn wir in diesem Jahr MotoGP wirklich machen würden im November, dann muss das auch wirklich über die Bühne gehen. Wir können nicht eine Situation haben wie Formel 1 in Melbourne im März, wo alle angereist sind, ja, und dann müssen wir es vor Ort absagen. Natürlich ist es eine Kostenfrage auch, ja, nach Amerika zu reisen, das ganze Material per Luftfracht rüberzufliegen. Argentinien wird diese Woche wahrscheinlich abgesagt werden, weil es würde keinen Sinn machen, nach Argentinien zu reisen. Das wär kostenmäßig überhaupt nicht sinnhaft. Und damit haben wir keine Rennen in Amerika in diesem Jahr und Asienrennen, eventuell Thailand oder Sepang. Aber sie warten noch bis 31. Juli und bis dann wird eine Entscheidung getroffen, ob es eventuell möglich ist oder nicht. Aber am Ende Juli wissen wir fix, gibt es noch ein oder zwei Rennen in Asien oder nicht.
Und beim Restarter orientiert sich die MotoGP an der Formel 1. Zweimal hintereinander wird sie nämlich am gleichen Ort fahren. Bei der Formel 1 war das ja so in Spielberg in den letzten beiden Wochenenden. Bei den Motorradfahrern ist der Startort also Jerez in Spanien. Die Formel 1 als Blaupause für den MotoGP. Das war auch ein Gesprächsthema zwischen Andreas Thies und Gerald Dierenbeck im Schräglage-Podcast.
Die Formel 1 hat es nicht nur vorgemacht, sondern die Formel 1 hat auch wirklich gezeigt, dass es funktionieren kann, dass es gut funktionieren kann und vor allen Dingen, dass es der Action und der Unterhaltung überhaupt keinen Abbruch tut, weil die beiden Formel-1-Rennen waren super.
Die Strecken-Action war gut. Das fehlt einfach die ganze Euphorie von den Fans, weil das Erlebnis der Fans auch vor Ort zu sein, das ist einfach was ganz Besonderes. Insgesamt das ganze Wochenende, da fehlt schon was. Aber die Strecken-Action ist so wie immer und ich erwarte es auch für die MotoGP, dass wir tolle Rennen haben werden.
Und mehr zum Start der MotoGP-Saison und vor allem auch ein Blick auf die Weichen, die bereits in den letzten Wochen für die Saison 2021 gestellt wurden, hört ihr im Schräglage-Podcast hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Basketballtrainer Martin Schiller, der trainierte zuletzt in der NBA G-League, war zudem Trainerassistent von Bundestrainer Henrik Rödel und kriegt nun seine große Bewährungschance als Cheftrainer. Er darf für 2 Jahre den Traditionsklub Žalgiris Kaunas übernehmen, den erfolgreichsten Basketballclub Litauens, Serienmeister seit 2011. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Unser Flop des Tages sind 8 Profis, die mit großen Erwartungen zu Borussia Dortmund gekommen waren, aber Stand jetzt auf der Abschlussliste stehen. Prominentester Spieler ist Nico Schulz. Der war als Nationalspieler aus Hoffenheim nach Dortmund gekommen und bestritt dann nur ganze 11 Bundesligaspiele, stand einen Großteil der Saison nicht mal im Kader des BVB. Stand jetzt hat er damit wohl auch keine großen Chancen, zur EM im nächsten Jahr fahren zu können. Schulz zum BVB, das war für beide Seiten offenbar ein millionenschweres Missverständnis.
Geburtstagskind des Tages.
Herzlichen Glückwunsch zum 69. Geburtstag, Ex-Wrestling-Star Jesse Ventura.
Wobei Wrestling ja nur eines seiner ganz vielen Beschäftigungsfelder in den 7 Jahrzehnten seines Lebens war, denn außer Wrestler war er noch Kampfschwimmer, TV-Kommentator, Radiomoderator, Schauspieler und Politiker und hat sogar bis zum Gouverneur von Minnesota geschafft.
Und das als erster und bisher einziger Kandidat der Reformpartei ist er Gouverneur geworden. Das ist ein typisch amerikanischer Weg nach oben. Typisch auch deshalb, weil Ventura schon ein ziemlich kontrovers diskutierter Typ war und immer noch ist. Und als Politiker, da verlor er auch schnell an Zuspruch, als die wirtschaftliche Entwicklung von Minnesota sich dann doch schneller verschlechterte, als ihm lieb war. Und er sich vor allem immer wieder mit umstrittenen Äußerungen an die Öffentlichkeit wendete. Das kennt man ja von Politikern in den USA.
Allerdings, ja, ja. Nach seiner Politikerzeit moderierte er auf einem Spartenkanal True TV eine Sendereihe über Verschwörungstheorien, die ebenfalls ziemlich kontrovers gewesen ist, wie übrigens auch seiner Schauspielerkarriere, in der er immerhin 8-mal in Spielfilmen aufgetreten ist, darunter in Running Man und Predator, beides mal an der Seite von Arnie Schwarzenegger.
Ja, und aus einem dieser beiden Filme stammt auch sein Trademark-Spruch, I ain't got time to bleed. Also keine Zeit zu bluten. Diesen Titel gab er später auch seiner Autobiografie, der er wohl kein weiteres Politikkapitel anhängen wird, denn seine ursprünglichen Pläne, auch als Kandidat der Grünen in den Präsidentschaftswahlkampf einzuziehen, hat er mittlerweile verworfen.
Ja, und wenn er schon keine Zeit zum Bluten hat, dann sicher auch nicht fürs Präsident sein. Aber vielleicht hat Jesse Ventura heute Zeit zu feiern. Wir würden sie ihm auf jeden Fall wünschen und sagen Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 89 Jahren, am 15. Juli 1931, wurde Eligio Sardinas Montalvo erster kubanischer Boxweltmeister. Das kubanische Bonbon wurde er genannt oder auch Kid Chocolate. Und er war ein Autodidakt im Ring, denn Boxen hat er sich selbst beigebracht und seinen Stil bei alten Filmaufnahmen abgeguckt.
Und es waren offenbar ziemlich gute Boxer, denen er dazu geguckt hat, denn schon als Amateur haute er alle Gegner um, die ihm irgendwie in den Weg kamen. Angeblich soll er alle seine 100 Amateurkämpfe auf Kuba gewonnen haben, 86 sogar durch K.O. Diese Zahl muss man allerdings so ein bisschen mit Vorsicht nehmen, sie sind nicht hinreichend belegt und vieles deutet darauf hin, dass sie, naja, sagen wir mal, geschönt wurden.
Aber egal, ob die Zahl nun stimmt oder nicht, er war schon verdammt gut und das auch als Profi später in den USA. Er konnte nämlich einstecken, aber er konnte vor allem auch austeilen, denn seine Rechte, die war unheimlich kraftvoll und für ihn als Konterboxer seine allerwichtigste Waffe. Und die brachte ihm heute vor 89 Jahren eben den Weltmeistergürtel der NBA im Superfedergewicht.
Den verlor er dann im Folgejahr wieder, er kämpfte ihn sich jedoch zurück und verteidigte ihn auch, ehe er dann 1933 gegen Frankie Click endgültig verlor. Und schuld an dieser Niederlage war, sagen wir mal, sein ausschweifender Lebenswandel und sein Hang zum weiblichen Geschlecht.
Mhm, denn Kid Chocolate, der lebte die Vorteile seiner Weltmeisterwürden ziemlich aus, vor allem mit vielen und immer verschiedenen und wechselnden Frauen. Der ging keinem Infight aus dem Weg, wenn man es so mal boxerisch formulieren will. Und das offenbar auch ohne Rücksicht auf Verluste, denn dabei muss er sich was eingefangen haben. Nach der Niederlage gegen Click wurde nämlich bekannt, dass Kid Chocolate von der Syphilis geschwächt verloren hatte.
Er ging keinem Infight aus dem Weg. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ich werde sie mir für gegebene Zeiten mal merken, falls mir irgendjemand über den Weg läuft, bei dem ich das mal anbringen könnte. Ja, ja, also er war ein Superstar der damaligen Zeit, das muss man sagen, mit allem, was dazugehört. Er war ein Idol, auch für viele Boxgenerationen nach ihm, zum Beispiel Mike Tyson, der ja auch kein Infight auslässt. Der hat in seinem Podcast kürzlich ziemlich von Kid Chocolate geschwärmt.
He was a magnificent fighter. He was so inspirational for fighters like Archie Moore, Henry Armstrong, because when they saw him fight, he was he made more money than the heavyweights. He made like $100,000 a fight in one particular fight or something like that. And that's why he was so popular. Everybody just loved him. Everybody, they made songs. Wasn't going to make songs about him. Count Basie did songs about Kid Chocolate and stuff. He was just a magnificent sensation when he came to America.
Und er verließ Amerika als reicher Mann und kehrte zurück nach Kuba, wo ihm dann aber von seinem Reichtum unter Fidel Castros kommunistischem Regime nicht mehr so viel blieb.
He was a very wealthy guy, Kid Chocolate, but he took everything. Castro took all the property and threw all the cash out of the bank.
Stand jetzt aktuell.
Auf der European Tour geht's heute schon weiter. Nach dem Restart letzte Woche in Atzenburg geht es erneut in Österreich zur Sache in der Ramsau im Golfclub Adamstal. Und aus deutscher Sicht sind unter anderem wieder Nikolai von Dellingshausen und Moritz Lampert mit dabei. Und mit den beiden habe ich gestern Abend, also eine Nacht vor dem Start, noch kurz sprechen können.
freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Wird wieder extrem anstrengend. Ich glaube, dass so gut wie niemand Adamstal kennen wird. Zwischen der 1 und der 9 sind, glaube ich, 150 Höhenmeter Unterschied. Also es geht eigentlich nur bergauf, dann geht es mal wieder die zweiten 9, ein ganzes Stück bergab, um dann an der 15 wieder ungefähr 60 Meter den Berg rauf zu kraxeln. Also von daher, Elektro-Trolley ist da. Das ist schon mal wahrscheinlich der wichtigste Begleiter diese Woche. Platz ist aber in einem richtig guten Zustand. Grüns laufen treu, Fairways sind gut. Das Raff ist richtig fett um die Grüns in diesem Jahr, also echt cool. Morgen geht es um 7.50 Uhr schon los. Heißt heute frühes Abendessen und früh ins Bett gehen. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Nach der guten letzten Woche, die ein bitteres Ende genommen hat, werde ich wahrscheinlich auch noch die Nacht brauchen, um da so wirklich drüber hinwegzukommen. Und ja, dann freue ich mich aber auch, dass es morgen schon wieder losgeht. Und dementsprechend, ja, werde ich mich jetzt mal ready machen dafür.
Ja, hallo zusammen, Mo Lampert wieder hier. Ein wahnsinniger Golfplatz, der da ins Gebirge reingebaut wurde. Verlangt vom Tee genaue Schläge, ist dann relativ kurz, spielt sich aber deutlich länger als die letzten Jahre, weil die Fairways sehr weich sind und die Grüns auch sehr weich sind. Die Wettervorsage ist jetzt nicht sonderlich gut, soll kälter werden, weshalb sich die Höhe, auf der wir spielen, nicht so auswirken wird. Aber trotzdem, ja, ich freue mich auf die Woche, der Platz ist wirklich gigantisch. Sehr anstrengend zu laufen, aber zum Spielen einfach ein Traum. Und ja, auch die Sicherheitsvorkehrungen, die auch letzte Woche getroffen wurden. Wir mussten dann am Sonntag nochmal einen Corona-Test bei der Austrian Open machen, der dann für hier sozusagen unser Eintrittsticket war. Und weiterhin Social Distancing, kaum Essen im Clubhaus. Und ja, einfach darauf achten, dass wir das alles gut einhalten können, um die Chance, die die European Tour Challenge uns hier bietet, weiter nutzen zu können. Und ja, vor allem, dass wir alle gesund bleiben. In diesem Sinne, drückt mir die Daumen, 13.15 Uhr geht's los. Donnerstag ist dann so 9.30 Uhr, die Times, weiß nicht genau. Also Daumen drücken und bis bald.
Danke an Nico von Denningshausen und an Mo Lampert und danke auch an die Agentur der beiden UCOM Player für die Vermittlung der Interviews dann gestern Abend. Mehr Infos zum Platz, zum Turnier und zum Memorial auf der PGA Tour, das erst am Donnerstag losgeht, hört ihr übrigens dann ab heute auch noch bei Nur Golf, unserem Golf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Es kann auf dem Spielermarkt wieder gehandelt werden. Das Transferfenster öffnet sich heute wegen Corona deutlich später als normal, aber dafür bleibt es auch länger geöffnet. Bis zum 5. Oktober können die Clubs neue Spieler verpflichten.
Und für den FC Liverpool geht heute die Mission 100 Punkte weiter. Meister sind die Reds ja schon, aber Klopp und Co., die wollen Manchester City ja auch noch den Punkterekord abjagen. City knackte vor 2 Jahren die 100-Punkte-Marke und diese 100 Punkte sind für Liverpool Stand jetzt auch noch drin in dieser Saison, trotz des Remis gegen Burnley am Wochenende. Das war zwar kostspielig, aber Liverpool hat Stand jetzt 93 Punkte. Es müssen aus den letzten 3 Spielen also noch 7 Punkte her, am besten heute Abend 3 bei Arsenal.
Auch in Italien wird heute Abend gekickt. 7 Spiele des 33. Spieltages finden in der Serie A statt. Juve muss zu Sassuolo, Lazio zu Udine und Roma empfängt Verona.
Und beim Tennisturnier in Berlin, da steht Dominic Thiem heute Mittag im Finale gegen Matteo Berrettini, wo wir schon bei Italienern waren. Und wir haben noch was, was im weiteren Sinne mit Italien zu tun hat.
Ja. Sepp Vettel scheint nicht mehr bei Ferrari, bei den Italienern zu sein, sondern offensichtlich hat er einen neuen Rennstall gefunden.
Ja, das wird bondmäßig bei ihm. Aston Martin wird er wohl bald fahren. Aktuell heißt der Rennstall, wo er hinwechseln könnte, ja noch Racing Point. Aber das könnte der neue Arbeitgeber werden. Da verdichten sich die Anzeichen im Fahrerlager.
Ja, offensichtlich sind nur noch Details zu klären, so heißt es. Der 4-mal Weltmeister ist wohl dort most wanted. Aston Martin Teamchef Lawrence Stroll wollte Vettel und Vettel hat auch gesagt, nur das kann ich mir schon noch vorstellen, weiter zu fahren und auch gerne für Aston Martin. Und er macht einen Verbleib in der Formel 1, wie er sagte, auch nicht am Gehalt fest. Richtig, als 4-maliger Weltmeister wirst du schon genug verdient haben.
Gott sei Dank, der hat schon ein bisschen was auf die Habenseite gebracht. Es wird sogar spekuliert von David Coulthard, dass Vettel da vielleicht sogar finanziell bei dem Rennstall einsteigen könnte. Wollen wir mal sehen, ob das dann tatsächlich dazu kommt. Auf jeden Fall müsste aus dem Rennstall vorher sich einer der beiden Fahrer aber noch verabschieden. Da können wir mal Streichhölzer ziehen, wer das ist. Der eine ist der Sohn des Teamchefs, Lance Stroll. Ich glaube, der bleibt.
Der scheint offensichtlich einen Vertrag auf Lebenszeit zu haben, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten hängt wahrscheinlich der Haussegen ganz ordentlich schief. Der zweite Fahrer aktuell ist der Mexikaner Sergio Perez und der ist ja nicht so schlecht gefahren. Gerade am letzten Wochenende hat er ordentlich performt, aber der muss dann wohl sein Cockpit räumen. Aber da scheint es auch Ausstiegsklauseln und mit Abfindungen, also da scheint man sich auch einig zu werden. Ja. So ein kleines Trostpflaster in Schmerzensgeld wird er dann schon mitbekommen.
Und wenn es dann so ist, dass Perez gehen muss, dann wissen wir auch bald, ob dann er geht und Vettel der Nachfolger wird, weil bis zum 31. Juli muss diese Ausstiegsklausel aus Perez' Arbeitsvertrag gezogen werden und dann könnte er den Rennstall verlassen und Vettel könnte ins neue Cockpit einsteigen. Werden wir natürlich beobachten hier bei uns bei Stand jetzt und selbstverständlich auch bei den Kollegen von unserem Formel 1 Podcast Starting Grid. Da werdet ihr das sicherlich auch dann hören können, ja.
Der Sepp im Aston Martin. Ich wusste immer, der hat das Zeug zu einem James Bond. Ja. Ich sag dir, der wird auch einen Rennanzug haben mit Fliege. Da bin ich sicher. Mit so einer eingearbeiteten Fliege. Mein Name ist Vettel. Sepp Vettel.
Und ich bin jetzt geschüttelt, nicht gerührt.
Sehr schön. Ja. Ach, komm, machen wir Schluss für heute.
Ja, machen wir. Das war's mit Stand jetzt hier für heute auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, euch wieder gut unterhalten zu haben und wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht zu haben, damit ihr ein bisschen Argumentationsfutter hoffentlich gekriegt habt heute für den verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine.
Na, dann wünschen wir euch doch jetzt einen wunderschönen Mittwoch, oder? Und abonniert uns gerne beim Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns dann auch bewerten und ein paar Sterne geben. Und wenn ihr uns schreibt, tut das auch sehr gerne, denn wir freuen uns Stand jetzt auf eure Gedanken. Und mehr Podcasts aus der Welt des Sports gibt's natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Genau, denn hier kriegt ihr Sport auf die Ohren, rund um die Uhr, ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz speziellen Werktags immer um 7.07 Uhr, aber ihr könnt uns ja den ganzen Tag hören und gerne auch die Folgen vom Vortag nochmal nachhören. Ich denke, da wird trotz vielleicht einer oder anderer Meldung, die dann nicht mehr so ganz aktuell ist, immer noch was dabei sein. Gerade unsere Dreierkette, die kann man eigentlich ganzjährig hören und sich hoffentlich auch daran erfreuen und das Ganze dann bitte auch morgen wieder. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für heute. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog?
mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.